Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Sind Sie für viele von uns in Zeiten teurer Innenstädte vielleicht der bessere Wohnort? Die Ränder unserer Städte? Im Idealfall haben Stadtränder ja das Beste von zwei Welten, von Stadt und Land. Ab 21 ist hier der Podcast mit Utz Dräger. Uns interessiert das Lebensgefühl Stadtrand und die Frage, wie sich diese Gegenden in Zukunft entwickeln werden. Wir sprechen drüber mit einer Stadtforscherin und mit zwei Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Gründen jetzt schon am Stadtrand leben. Zum Beispiel mit Mario Kranz. Er ist Sozialarbeiter und angehender Lehrer. Er wohnt in der Berliner Gropiusstadt. Das ist eine Hochhauslandschaft im Süden Berlins. Wurde vor gut 50 Jahren im Westen der Stadt in West-Berlin gebaut. Eigentlich sollte es vor allem Licht, Luft und Sonne dort geben für 14.000 Einwohner. Dann aber wurde die Mauer hochgebaut und alles musste dichter werden. Derzeit wohnen da so um die 36.000 Einwohner in der Gropiusstadt. Ich habe Dario gefragt, würdest du sagen, ich komme vom Stadtrand?
Also das Problem haben wir, glaube ich, immer als Stadtrandkinder, dass wir, wenn man erwähnt, dass man vielleicht aus dem Süden von Neukölln kommt, dass man gerne für diejenigen gehalten wird, ach ihr von da draußen, ihr Dorfis. Habe aber doch über die Jahre, wenn man dann doch seine Freundschaften auch innerhalb der Stadt pflegt, auch dann immer wieder dorthin auch den Kontakt gehalten. Und ich bin nicht nur der Stadtrandjunge geblieben, der ich mal war.
Ja, aber wenn man da lebt, denkt man schon so, also man hat das Gefühl zumindest, ich bin hier am Rand der Stadt, oder ist das gar nicht so? Also ich meine, das sind ja echt fette Hochhäuser, die da stehen. Da
du sprichst auch, jetzt speziell von der Gruppestadt.
Genau, ja. Da könnte man auch das Gefühl haben, so ich bin eigentlich mittendrin.
Du bist eigentlich mittendrin und doch weg vom Schuss. Das ist, glaube ich, die Kernessenz von der Gegend dort, ja. Und du hast im Grunde 1 Kilometer Richtung Brandenburg ins Grüne, aber auch genauso schnell kannst du in der Stadt sein und dich dort austoben, ja. Also das macht, glaube ich, aus diese Mischung, die man erlebt, wenn man dort lebt.
Und für Leute, die nicht jeden, der sich nicht mit der Gropiusstadt auskennt, ein bisschen prominenter ist die Gropiusstadt geworden, weil die Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo, diese Drogengeschichte aus den 80er Jahren, die ist da groß geworden. Die hat das in ihrem Buch auch beschrieben. Die Gropiusstadt stinkt nach Kacke und Pisse, weil die Kinder dann die Hausflure machen und so. Das hat für so eine gewisse Bekanntheit gesorgt. Bitte hilf uns, wie sieht es da wirklich aus? Ist das so krass?
Also ich kann tatsächlich aus dem Nähkästchen plaudern, und zwar ist mein Schwiegervater ehemaliger Freund von Christiane F. gewesen. Also ach, die was? Sind aufgewachsen zusammen in der Gropiusstadt. Dadurch kennen wir ein bisschen die Geschichten, auch den Background. Ja. Denn die Gegend, da wohnen jetzt viele Menschen schon seit 50 Jahren. Also das heißt, es hat sich auch über mehrere Generationen dort jetzt auch etabliert ein Leben. Und ich würde schon aber auch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Also die Gegend, man hat ein sehr schwarzes Bild. Man hört viel von Kriminalität. Man hört viel von Banden, die dort unterwegs sind, von Polizeieinsätzen. Das ist auch Alltag dort. Aber ich erlebe in meiner Arbeit mit meinem Verein und so weiter noch eine ganz andere Perspektive. Also den Mensch dahinter, hinter den 30 Stockwerke hohen Häusern, die dort sind.
Vielleicht musst du das mal ein bisschen erklären. Also du bist in der Gropiusstadt selber geboren. Du bist da immer geblieben und du hast auch einen Verein gegründet, der sich eigentlich auch für die Gropiusstadt selber einsetzt.
Genau. Also ich komme im Grunde kurz hinter der Gropiusstadt bin ich geboren. Das war ein Einzugsgebiet für mich und meine Freunde. Wir haben dort unseren Alltag verbracht und heute arbeite und lebe ich auch dort. Vor wenigen Jahren ist aus der Not in einem Fußballverein eigentlich die Idee entstanden, dass einige Kinder, gerade wir haben ja auch von Brennpunkt jetzt gesprochen, also die Gegend hat ja dann doch einen kleinen Ruf, die das Problem hatten, dass viele Kinder nicht zum Training kommen konnten und so weiter, weil sie einfach keinen regelmäßigen Alltag haben, kein Familienleben und keine Strukturen im Alltag. Und wir wollten da ein bisschen dazwischengrätschen und versuchen, das so ein bisschen aufzufangen und Tage zu schaffen, wo wir den Kindern die Möglichkeit bieten, zum Beispiel sowas wie Hausaufgaben, Nachhilfe, was nachzuholen. Das haben wir einrichten können und aus einer Handvoll Kindern die Woche sind wir inzwischen zu einem großen Verein geworden, der 600 bis 800 Teilnehmer im Monat versorgt. Und ja, da sind wir schon stolz drauf.
Gropiusstadt bildet sich e.V.
Genau.
Das ist dein Verein.
Genau.
Jetzt haben wir das so ein bisschen angerissen. Es ist ein sozialer Brennpunkt. Du sagst, es ist nicht ganz so krass, wie man sagt. Den Ruf, den du beschrieben hast, den gibt es seit den 80ern. Das war auch die Zeit von Christiane F. damals. Wie ist es denn aktuell? Ist es schwierig, ist es nicht schwierig? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz begriffen.
Es ist tatsächlich so, ich habe ja viel Kontakt mit den Kindern, auch im Freizeitbereich, nicht nur in der Schule. Du hast schon den Kontakt dazu, du bekommst diese kriminellen Geschichten, kriegst du schon mit. Das springt einen eigentlich schon an.
Aber warum ist das so? Also was ist da schiefgelaufen? Was hat die Politik vielleicht auch falsch gemacht, als sie sich die Gropiusstadt so überlegt hat und dann entsprechende Entwicklungen bis hin zum sozialen Brennpunkt sich abgespielt haben?
Ich glaube, dass diese Perspektivlosigkeit, die man in der Gegend spürt und auch eine Alternativlosigkeit für Alltag, für Dinge, die man einfach noch neben der Schule machen kann, ist das einfach ein Hotspot geworden, wo vieles nicht aufgefangen wird. Mhm. Also das sind dann soziale Missstände, dass einfach zu viele Menschen auf einem Haufen, wo sich selbst jeder der Nächste ist, wo Nachbarn nicht miteinander sprechen, wo einfach Anonymität vorherrscht. Und aus dieser Anonymität wird ganz oft, entwachsen dem dann solche Dinge wie Kriminalität. Ja,
gibt es denn auch einen Mangel an Angeboten da tatsächlich?
Ja, also das ist mit eines der wichtigsten Sachen, dass wir einfach an den Randbezirken, gerade für die Kinder, die nicht von alleine, normalerweise ist es in der Familie so, so bin ich auch aufgewachsen. Es gibt ein Wochenprogramm, es gibt Vereine, die man besucht, es gibt irgendwie eine Struktur.
Ja.
Und das haben die Kinder in der Gegend dort nicht. Also ein Alltag, Vereine, wo sie hingehen, also richtige Rituale oder auch einfach nur seinen Alltag irgendwo verbringen, in die Bars gehen. Das, was man in Berlin-Mitte, in der Stadt, in Neukölln, Nord, vielleicht in Schöneberg hat, das haben wir dort draußen nicht.
Hat denn die Gropiusstadt irgendwelche Form von eigenen Zentren? Irgendwelche Anlaufpunkte, wo man hingehen kann?
Also wir selber arbeiten natürlich in den Jugendzentren und dort versuchen wir auch ziemlich viel von diesen Dingen aufzufangen. Aber es gibt keine Hotspots für Menschen, die vielleicht auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.
Mhm.
Ja, sich auch einbringen, vielleicht selber auch in ihre Nachbarschaft. Das sehe ich noch als Mangel in der Gegend. Aber es gibt natürlich auch Gropiuspassagen, weiß nicht, ob die dir was sagen.
Mhm, ja.
Ein großes Einkaufszentrum, das wurde mittlerweile leider von allen belächelt als der größte Jugendclub in unserer Gegend. Weil die Jugendlichen halt ihre Zeit dort verbringen, nach der Schule nicht wissen, was sie machen sollen, da rumhängen und so weiter. Und das ist halt nicht das, was eigentlich ein Ort sein sollte, wo man gerne ist, wo man seine Freizeit verbringt.
Gibt es denn für die jungen Erwachsenen sowas wie irgendwie Bars oder Kneipen oder gibt es irgendwie Eisdielen?
Ja, aber ich glaube, die können wir an einer Hand abzählen. Also die Orte, wo sich Leute treffen könnten. Wenn man überlegt, dass da so viele Menschen auf einen Haufen leben. Du hast es vorhin schon gesagt, 30.000 Menschen auf engstem Raum. Aber es fehlt so ein bisschen die Seele irgendwie. Also Lieblingsorte. Also auch nach vielen Jahren, in denen ich dort einfach arbeite, die ich dort verbringe, habe ich wenig Lieblingsorte, wo ich wirklich so gerne bin, wo ich sage, ach ja genau, hier kann man mal die Seele baumeln lassen. Und das fehlt ein bisschen.
Okay.
In den Randbezirken.
Das heißt also, wenn du dann die Zeit hast oder hattest auch vielleicht, als du selber noch jünger warst, bist du dann rein in die Stadt oder wie? Und dann Neukölln irgendwie da, wo es ein bisschen dichter und interessanter wurde, dann wieder raus aus der U-Bahn.
Genau, das sprichst du genau das Richtige an. Also ich bin jetzt Ende 20 und meine besten Jahre zwischen 15 und 20 haben wir in der Stadt verbracht. Wir sind reingefahren. Wir sind an den Alex, an den Kuhdamm, weil da die großen Fäden abgingen, weil sich dort die Jugend getroffen hat.
Na klar. Habe ich auch gemacht.
Hast du auch gemacht, ja. Dann, ich habe uns einmal getroffen, wer weiß.
Das ist möglich. Und das heißt also, ihr habt da wirklich kein eigenes Zentrum, wenig eigene Anlaufpunkte, aber profitiert ihr denn andersherum wenigstens von der Randlage, dass ihr sagt, ihr seid irgendwie schnell im Grünen? Oder hat euch dann Brandenburg, was da an Berlin grenzt, auch nicht so wahnsinnig viel zu bieten, außer Äcker?
Ja, das stimmt. Also der direkte Kontakt zu Brandenburg ist eigentlich nicht dort. Ja, genau. Es gibt kein Angebot, es gibt ja nicht den Wald, in dem wir jetzt da rausfahren können, hier der Gropiusstadt, oder den Fluss, an dem wir uns mit den Kindern mal hinsetzen können.
Also es gibt überhaupt gar keinen Vorteil von dieser Randlage.
Ich sehe ihn nicht. Also es gibt da, klar gibt es da einen Berg und du kannst mal mit dem Fahrrad hinfahren. Aber Qualität sieht für mich anders aus, wenn ich überlege, dass dort 30.000 Menschen leben, die es auch ins Grüne hinausziehen könnte.
Aber Dario, du bist da geblieben, weil du einfach keine Lust hast, dass dieser Ort aufgegeben wird oder weil du willst, dass sich da die Dinge verbessern oder warum bist du noch da?
Ja, ich glaube, was mich auch in der Arbeit antreibt, sind einfach die Dinge, mich vor der eigenen Haustür auch einzubringen und auch vor der eigenen Haustür irgendwie mit den Menschen zu arbeiten. Also ich bin aus Neukölln, ich lebe hier schon mein ganzes Leben und ich weiß einfach, wie ich mit den Menschen umzugehen habe. Ich weiß, wie die Menschen zu mir sind. Ich weiß, wenn sie was Böses sagen, wie sie es eigentlich meinen. Und das ist das, was ausmacht. Und das ist der Grund, warum man in Neukölln bleibt, wenn man Neuköllner ist.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, braucht die Gropiusstadt ein paar mehr Jugendclubs, Kneipen, Cafés, Zentren für kreative Menschen. Ergänze bitte, habe ich noch was vergessen?
Nee, du sprichst genau an. Das sind genau die Punkte. Auch ein höheres Engagement an Ehrenamt brauchen wir in der Arbeit, in der täglichen Arbeit. Mehr Menschen, die sich einbringen.
Mach mal aber eine Werbung noch für deine Hometown. Gibt es irgendwelche Gründe, warum die Leute, die mal vielleicht auch in Berlin vorbeikommen, doch nochmal da hinschauen sollten?
Ich glaube, wer nach Neukölln kommt und sich Nordneukölln anguckt, kriegt ein Bild davon, wie viele Kulturen aufeinanderstoßen und wie Elite so ein bisschen zusammenkommt. Aber wer in die Gropiusstadt kommt,
in den Süden,
in den Süden von Neukölln, der kriegt Herz und Seele von Neukölln. Der kriegt Menschen, der kriegt echte Menschen, der kriegt einfach authentische Leute, mit denen man abhängen kann. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass wir Möglichkeiten haben, wo die Menschen aufeinandertreffen, ich glaube, dann hat Gropiusstadt richtig Potenzial.
Dario Kranz aus der Berliner Gropiusstadt. Und das ganz zum Schluss, das hörte sich ja eigentlich wie eine kleine Liebeserklärung an. Liebeserklärung an seine Siedlung am Stadtrand, in der es nicht immer so ganz einfach ist.
Deutschlandfunk Nova.
Mitten in der Innenstadt wohnen, Späti und Kiosk um die Ecke, direkt in den coolsten Bars und Cafés sein und in 5 Minuten Fußweg bei den angesagtesten Labelmodels was shoppen können. Für viele ist das der Traum. Sarah Depold ist 32 und hatte das auch alles. Sie hat direkt in der Nähe vom Kudamm in Berlin gewohnt, aber ihr wurde das irgendwann alles zu viel. Mittlerweile lebt sie in Lichtenrade. Lichtenrade gehört zwar offiziell noch zu Berlin, aber ist direkt an der Grenze zu Brandenburg. Ich habe Sarah gefragt, was sie sagen würde. Was ist das Lebensgefühl Lichtenrade?
Lichtenrade ist ein Dorf. Es steht nicht nur so auf der Berlin-Seite, sondern es ist wirklich so. Es war wie ein kleiner Kulturschock für uns. Wir haben plötzlich Parkplätze, wir haben Wald vor der Nase, wir haben frische Luft. Es ist positiv. Ja, es ist wirklich super.
Das heißt, du spürst richtig diese Randlage. Also bei dir geht es dann quasi raus ins Grüne.
Genau, wir sind in einer Minute im Wald quasi und auf dem Mauerweg zu Brandenburg. Und viel ländlicher geht gar nicht eigentlich.
Und spürst du auch noch was von der Stadt?
Ja, wir sind an der S-Bahn 10 Minuten und in 20 Minuten am Potsdamer Platz, also in Berlin und an Kinos und ja.
Was waren denn die Hauptgründe dafür, dass du gesagt hast, irgendwann du willst vom Kudamm weg und willst raus?
Der Hauptgrund war tatsächlich, dass wir sehr hohe Miete gezahlt haben und es war einfach auch viel zu hektisch und wir standen halt an der Entscheidung, ja, kaufen wir jetzt was? Häuser gibt es am Kudamm natürlich nicht und eine Eigentumswohnung fanden wir eigentlich Quatsch, weil wir wollten was Grünes haben. Wenn auch nicht viel Grundstück, aber ein bisschen sollte es schon sein. Und dann sind wir in den Randlagen quasi gelandet. Die Alternative wäre jetzt Spandau gewesen, was ja auch nicht zu Berlin gehört, wenn man die alten Berliner fragt.
Ja, so sagt man hier zumindest.
Ja, genau, habe ich auch gehört.
Okay, und warum wolltet ihr nicht mehr mieten?
Wir wollten weg von der Miete, weil es Quatsch so viel. Also da über 1000 Euro zahlt man mittlerweile für eine 3- bis 4-Zimmer-Wohnung. Und wir wollten das eigentlich jetzt in ein eigenes Haus stecken. Das tun wir jetzt auch.
Okay, wobei der Kudamm natürlich auch eine schnieke Adresse ist. Aber mal nachgefragt, für viele Berliner ist ja gerade irgendwie die Qualität, dass es keine Sperrstunde gibt, dass es Cafés, Kinos, Bars, Theater gibt. Hast du erzählt, du fährst manchmal in die Stadt rein. Aber ist das so richtig praktikabel? Also ich meine auch gerade, wenn man jetzt denkt, man will vielleicht auch mal länger mit Kollegen abends nach der Arbeit nochmal sitzen bleiben oder mit Freunden.
Oder musst du die Leute fragen, die keine kleinen Kinder haben, glaube ich. Wir sind jetzt mit 3 Kindern ja sehr gut ausgelastet abends und sind froh, wenn wir dann zu Netflix und Co. übergehen. Wir bekommen ja hier bald eine Craft-Bier-Station irgendwie, soweit ich das weiß. Lichtenrade wird ausgebaut. Die Jugend kommt, es gibt ein Jugendmuseum und so weiter. Die Bibliothek wird vergrößert, verdoppelt sogar.
Okay, das klingt ja wie eine Werbeveranstaltung fast schon. Craft-Bier, Jugendmuseum, Lichtenrade boomt und ja, hat bald alles zu bieten.
Die jungen Familien kommen her und es gibt keine Kita-Plätze wie überall, aber Lichtenrade kann ich nur empfehlen, wenn man nicht gerade von einem Club zum anderen wandern will.
Sarah Depold ist vom Kudamm in Richtung Stadtrand gezogen und bereut gar nichts. Sie bloggt übrigens auch über ihre Erfahrungen, wenn ihr mal nachschauen wollt. Sarah Depold.
Deutschlandfunk Nova.
Ich war heute in Britz unterwegs. Das ist im Süden von Berlin. Auf einmal gab es da nur noch Gartencenter, kleine Straßen und eigentlich nur noch sehr alte Leute, die ganz langsam die kleinen Straßen lang gelaufen sind. Viele von ihnen in die Gartencenter rein. Ich wohne eigentlich in so einer quirligen Gegend am Hermannplatz in Neukölln und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich bin in einer ganz anderen Welt gelandet. Ich bin am Stadtrand. Das stimmte aber wohl nur so halb. Stadtrand, heute das Thema bei Ab 21. Ricarda Petzold ist Stadtforscherin am Deutschen Institut für Urbanistik in Berlin und ich habe sie gefragt, was ist denn eigentlich der Stadtrand? Gibt es den Stadtrand überhaupt?
Es gibt den Stadtrand in Form, dass es eine administrative Grenze gibt, also wo das Ortseingangsschild steht. Das ist dann der Stadtrand. Das könnte man ja so sagen, aber das trifft es meistens nie so richtig, weil ja alle so eine Art Stadtrandgefühl entwickeln. Und diese Stadtränder sind eben ganz woanders. Zum Teil liegen sie weit außerhalb von Städten und zum Teil eben auch im Innenbereich, wie eben in Berlin zum Beispiel kurz nach dem Südkreuz.
Woran machen Sie dieses Stadtrandgefühl fest? Wie entsteht das?
Na, häufig ist es ja der Wechsel, deswegen eigentlich auch Rand. Das geht ja irgendwo noch von Stadtmauern aus. Der Rand von Bebauung, von dichter Bebauung vielleicht auch, zu Land, zu Grün, zu etwas anderem, was weniger städtisch oder gar nicht städtisch ist. Also das drückt ja auch das Wort ein Stück aus. Die Stadt ist zu Ende, also Stadt in Form von Dichte. Und dann beginnt eben etwas, was man nicht mehr unbedingt als Stadt-Stadt bezeichnen würde.
Ich nehme mal an, Stadtränder sehen überall ganz unterschiedlich aus in Deutschland. Können Sie vielleicht einige Beispiele nennen für, naja, so Welten, Stadtränder, wie es sie gibt?
Es kommt ja immer darauf an, wie groß das Gebiet einer Stadt ist. Berlin hat ein sehr großes. Da ist eben sehr viel, was in anderen Städten vielleicht Umland ist, ist da, gehört mit zur Stadt. Also in Frankfurt merkt man wahrscheinlich den Übergang gar nicht, wann die nächste Gemeinde kommt, außer an dem Schild. Also manchmal beginnt direkt die nächste Gemeinde und man kriegt nur so einen Informationshinweis. Und manchmal macht sich das Gefühl breit, oh, jetzt bin ich am Ende von etwas. Und es beginnt wirklich eine andere Raumsituation auch.
Wenn man über Stadtränder redet, dann habe ich also persönlich so ein bisschen den Eindruck, es geht dann entweder eher um so prekäre Verhältnisse, also Hochhäuser, die da irgendwie nochmal so hingeklotzt werden, um Leute unterzubringen, die vielleicht nicht das Geld haben, um in der Innenstadt zu wohnen. Oder wir reden über eine privilegierte Situation, Leute, die Kohle haben, rauszuziehen, Grundstück drumherum, vielleicht Wasserzugang und dann reinpendeln in die Firma. Ist das so, diese Zweispaltung?
Deswegen ist eben Stadtrand auch so unterschiedlich konnotiert. Also man redet ja in Berlin gerade davon, dass einerseits Leute an den Stadtrand verdrängt werden. Man spricht also von einer Rausschickung, also jemand muss an den Stadtrand gehen und auf der anderen Seite ist der Stadtrand irgendwo ein Sehnsuchtsort. Also das ist dann vielleicht in Frohnau oder im Grunewald so. Also es gibt ganz unterschiedliche Randsituationen von Städten und so ist eben auch die Bewertung, ich muss an den Stadtrand oder ich will an den Stadtrand. Da sehe ich auf der einen Seite eine Qualität, auf der anderen Seite sehe ich mich eben weit entfernt von etwas, wo ich eigentlich sein will. Und das macht den Stadtrand eben auch so heterogen.
Gibt es denn eine große Bewegung zum Stadtrand aus unterschiedlichen Motivationen?
Es gibt durch die hohen Mieten in den Städten natürlich wieder größere Suchradien und deswegen landet man an der einen oder anderen Stelle auch im Umland oder am Stadtrand.
Und wie verändert das den Stadtrand?
Die Großsiedlungen, die angesprochenen wurden, sind ja auch zum Teil am Stadtrand, weil eben damals dort noch Flächen verfügbar waren. Und genauso ist ja jetzt auch eine Suchbewegung, wo kann man eigentlich noch neue Stadtquartiere bauen? Und dann landen die natürlich auch eher in den Stadtrand oder Lagen von Städten. Also wird der Stadtrand dichter, er wird zum Teil städtischer, weil einfach man ja den Bedarf nach vielen Wohnungen hat und jetzt nicht unbedingt nur nach Einfamilienhäusern. Und damit kommt auch mehr Infrastruktur dahin, perspektivisch. Also der Stadtrand wird zu mehr Stadt und verliert einen Teil seines Randgefühls vielleicht.
Also die Städte wachsen ganz einfach.
Ja.
Welche Fehler, wir haben heute die Gropiusstadt zum Beispiel besprochen, welche Fehler wurden in der Regel städteplanerisch und politisch gemacht mit diesen Randgebieten?
Na, damit diese Gebiete richtig gut funktionieren, sie haben ja einen Bezug zur Kernstadt, dann ist natürlich die Anbindung wichtig. Es ist genauso wichtig, dass nicht nur eine Bevölkerungsgruppe in so ein Gebiet zieht, in dem man jetzt eben sehr viele benachteiligte Personengruppen meinetwegen da Wohnraum schafft, sondern dass es eine Mischung gibt. Die Frage ist immer, wann kommt eigentlich die Infrastruktur, wie gut ist die Anbindung? Und zwar, wenn die Leute einziehen, also da kann man natürlich das so oder so machen. Aber was sich breit gemacht hat, ist ja irgendwann ein Gefühl, vielleicht am Stadtrand nicht so richtig dazuzugehören. Und das kann ja sehr vielfältige Ursachen haben. Das ist ja nicht nur, dass es da keine Straße hinführt, sondern das ist ja bei Entscheidungen nicht berücksichtigt zu werden und so weiter.
Vielleicht ein bisschen spezielles Beispiel, aber Dario, der uns besucht hat, hat erzählt, dass in der Gropiusstadt, also auch heute aktuell, es einfach an Anlaufpunkten gerade auch für junge Menschen mangelt. Bars, Cafés, aber vielleicht auch so Orte, wo man kreativ sein kann. Wie kann das sein an einem Ort, wo über 30.000 Menschen wohnen?
Das kommt immer auf die Stadt oder das Quartier an, was sich die Planer vorgestellt haben. Und das ist ja ein Vorwurf, der oft an die Siedlungen aus den 70er Jahren gemacht wird, dass so eine Art Schlafstadt geplant wurde. Und vor allen Dingen sind da eben auch viele Familien vielleicht mit kleinen Kindern hingezogen. Das ist ja so eine häufige Umzugssituation. Und dann braucht es erstmal keine Bars und Cafés. Und dann hat vielleicht das eine oder andere aufgemacht und wieder geschlossen wegen mangelnder Nachfrage. Aber es ist natürlich auch so, dass die Erdgeschosszonen in den neuen Quartieren häufig anders ausgestattet sind. Dann hat man eben nicht in jedem Haus irgendeine Ladeneinheit oder eine Gewerbefläche. Und wo soll das denn hin? Dann wurden solche Infrastrukturwürfe geplant, wahrscheinlich im Osten wie im Westen. Und da bildet sich eben kaum dieses Geflecht an verschiedenen Nutzungen, weil das wirkt eben erstmal steril und man weiß auch gar nicht, wo das alles hin soll. Und das eben jetzt nachzubauen in Wohnhäusern ist natürlich sehr kompliziert, aber auf alle Fälle muss das bei den neuen Stadtquartieren berücksichtigt werden, dass es Lebensorte sind und nicht einfach nur Schlaforte, an denen man auch seine Kinder in die Kita bringen kann.
Haben Sie noch ein abschließendes Beispiel für eine wirklich gelungene Planung von so einer Lage?
Na, wenn Sie sich jetzt die Seestadt Aspern angucken in Wien, da wurde ja ein ganzer neuer Stadtteil auch am Stadtrand wirklich gebaut. Die U-Bahn war fertig, bevor die ersten Häuser standen. Es gibt Plätze, es gibt halböffentliche Räume, es gibt Grünanlagen, es gibt Spielflächen, es gibt Läden, es gibt alles Mögliche. Also da ist man, glaube ich, schon in die Vollen gegangen. Man hat einen Stadtteil gebaut und nicht einfach eine Siedlung hingestellt.
Ein Beispiel für eine gelungene Stadtrandplanung, da musste Ricarda Petzold gar nicht lange nachdenken. Die Seestadt Aspern in Wien, eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Europas der 2010er Jahre. Ricarda Petzold hat es wahrscheinlich auf den Punkt gebracht, Stadtränder gewinnen an Bedeutung, aber in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, mal wegen Verdrängung, mal als Sehnsuchtsort.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Selb. Ihren Irrtum beim Verkauf eines Hundes hat eine 29-Jährige nicht akzeptieren wollen. Die Rückforderung des Tieres artete sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung aus. Die Frau hatte nach Polizeiangaben vom Dienstag einen weißen Dackelspitzmischling an einen 21-Jährigen verkauft mit Kaufvertrag und Papieren. Tags darauf wollte die 29-Jährige den Hund plötzlich wieder zurückhaben. Eines ihrer Kinder habe gegen den Verkauf protestiert. Zudem habe es sich auch noch um den falschen Hund gehandelt. Eigentlich sollte ein anderes Tier den Besitzer wechseln. Auf die Rückforderung ließ sich der neue Besitzer aber nicht ein. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf die Frau den Hundekäufer kratzte und dessen T-Shirt zerriss. Sie erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Der an der Auseinandersetzung unbeteiligte Hund blieb beim Käufer.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.